Mein Wahlspruch dazu ist, was braucht die Veranstaltung? Mhm. Also ich bringe auch meinen Teams bei, das mag sehr ketzerisch klingen, für mich ist nicht die erste Priorität, was der Kunde möchte. Mhm. Was der Kunde möchte, ist ein Teil des Ganzen. Mhm. Was der Lichtdesigner möchte, was der Gestalter vom Messestand möchte, das sind alles Teile. Aber die Metafrage, die oben drüber steht, ist, was braucht das Projekt, damit das Projekt glücklich ist? Weil wenn das Projekt glücklich ist, haben alle anderen, die als neudeutsches Wort Stakeholder, aber als Menschen, die eben entsprechend mit dieser Veranstaltung, mit diesem Messestand in irgendeiner Form interagieren, sind dann auch glücklich.
Schön, dass ihr heute da seid. Hier ist Rüdiger Strattner in seiner Position als der Erntehelfer.
Wir waren einige Jahre Hallennachbarn im Rahmen der Gamescom, auf die wir sicherlich später noch zu sprechen kommen, und sitzen jetzt hier im Kölner Norden in der Motor World heute. Und ich freue mich sehr, dich in deiner Folge des Erntehelfer-Podcasts zu Gast zu haben. Herzlich willkommen, lieber Jens Krause.
Ja, danke für die Einladung und es freut mich sehr, dass wir uns nach Corona tatsächlich wieder persönlich begegnen. Das ist immer wieder gut.
Klasse. Ja, wirklich persönlich, das ist nämlich jetzt die erste Aufnahme, wo nicht irgendwelche Leitungen dazwischen sind, sondern hier steht ein Tisch zwischen uns und das ist fantastisch. Tasse Kaffee auf dem Tisch, so muss das sein.
Genau, so muss das sein, wie wir im Ruhrgebiet sagen.
Jens, ich gebe dir jetzt einfach mal freie Hand, dich vorzustellen und wir werden hier ganz viele Links mit reinnehmen in die Shownotes, wo man noch vieles von dem nachlesen kann, was du gleich erzählst. Und dann natürlich auch gerne einfach mal den Schwenk machst Richtung deiner Firma, JK Events und wie es halt hier immer auch so ist, gerne natürlich über deinen Werdegang. Und da schauen wir jetzt einfach mal, wie es sich ergibt.
Ja, ich bin Jens Krause, inzwischen Geschäftsführer und Gründer von JK Events. Ich bin seit 1989 quasi in dieser Branche, habe nebenbei noch ein bisschen studiert, bin ja 51 Jahre alt. Und bin mit kleinen Anfängen im Ruhrgebiet gestartet, Kabarettveranstaltungen, Punkkonzerte, Studentenfeiern an der Uni Duisburg mit der ersten eigenen Firma und habe mich dann in den 90ern als Freiberufler kreuz und quer durch die Weltgeschichte geschlagen, von Musical über Messestand bis zu Rock'n'Roll-Konzerten. War dann seit 2000 festangestellt, als Projektleiter. Mhm. Und habe dann ab 2012 meinen Traum der eigenen Eventagentur und der eigenen Production Company angefangen auszuarbeiten. Und seit 2016 kann ich das auch unter eigenem Namen in komplett eigener Führung so ausleben und mit meinen Kunden und Mitarbeitern und freien Partnern so gestalten, wie ich das für gut, angemessen und richtig finde.
Da will ich ja auf jeden Fall noch mal ganz massiv zurückspringen. Du sagst, seit 89 in der Branche und hast ein Studium erwähnt. Klassisch dann nicht zu Ende gebracht oder hast du tatsächlich irgendeinen Titel in der Tasche?
Nein, klassisch nicht zu Ende gebracht, sondern Wirtschaftswissenschaften studiert. Grundstudium beendet. Ich habe einen Industriekaufmann. Das heißt, ich habe eine kaufmännische Ausbildung und parallel dazu jedes Wochenende Veranstaltungen betrieben. Und habe mich halt immer so an der Grenzlinie zwischen Organisation und der kaufmännischen Seite und der technischen Seite befunden. Und beide Seiten alleine waren mir immer zu langweilig, zu wenig herausfordernd. Und die Verzahnung von diesen Grundbereichen, das hat mich immer sehr fasziniert. Und das ist so eins der Dinge, die mich seit den ersten Veranstaltungen Anfang der 90er wirklich begleiten, sich alle Aspekte einer Veranstaltung anzuschauen. Mhm. Technisch, gestalterisch. Und habe halt selber viel am Pult gestanden, habe sowohl am Lichtpult gestanden als auch am Tonpult, habe eine Hock programmiert, habe ein großes Tonpult bedient bei Musicals mit 60 Kanälen. Und habe mich dann aber immer mehr Richtung Projektleitung, Organisation, Kundenbetreuung weiterentwickelt und habe immer ein bisschen nach der nächsten Grenze, die ich noch nicht kann, und nach dem nächsten weißen Feld gesucht, um tatsächlich eine große Bandbreite bieten zu können und beraten zu können. Das war immer so mein Ding. Ich bin mehr der Generalist als der super mega spezielle Lichtdesigner, der zu jeder Lampe alle Features kann. Ich möchte wissen, da möchte ich hinleuchten, da möchte ich das und das mit gestalten. Aber dann gibt es die Experten, die noch viel, viel tiefer da reingehen. Und ich möchte aber trotzdem gleichzeitig ein Soundkonzept verstehen. Ich möchte trotzdem das Budget der Veranstaltung verstehen. Und auch die zeitlichen Abläufe und dieses Ausbalancieren von all diesen Faktoren, das ist das, wonach ich immer gesucht habe und was ich jetzt in meiner jetzigen Tätigkeit tatsächlich mit meinem Team zusammen ja wirklich auch so ausleben kann.
Das Modell ist für mich natürlich wahnsinnig gut nachvollziehbar, weil wir eine sehr ähnliche Zeitspanne der Entwicklung haben. Persönlich habe ich ja den Eindruck, dass wenn man jetzt zum Beispiel die 90er Jahre sieht, das waren ja noch Veranstaltungen in 2D, sage ich jetzt mal vorsichtig irgendwie. Da gab es natürlich buntes Licht, es musste laut sein, aber es war alles irgendwie noch nicht so, also wenn ich dran denke, dass heute irgendwie das, was man sieht bei einer Show, alles von irgendwelchen Videoservern kommt und das ist alles viel vernetzter, viel komplexer letzten Endes. Kann es sein, dass es eigentlich auch eine klasse Zeit war, um wirklich reinzukommen, weil man einfach auch noch wesentlich einfachere Einstiege gefunden hat?
Unbedingt. Und das ist auch das, was ich dann in den 2000er Jahren schon, also in den 2000er Jahren hat man das schon vermisst, wenn man Auszubildende, Neueinsteiger eben entsprechend reinbringen wollte. Also wir hatten in den 90ern mal die Chance, auch eine Veranstaltung in einem Jugendzentrum vor die Wand zu fahren. Dann hat es angefangen zu koppeln und es ist die Endstufe abgebrannt. Okay, wir haben was gelernt. Also man hat viel lernen können, man hat sich viel entwickeln können. Man hat als Quereinsteiger viel lernen können und der größte Punkt, also mir als Kaufmann hat es unheimlich geholfen, wir haben unsere ersten Anlagen selber gebaut. Wir haben von Soundlight, haben wir damals Dimmerpacks als Bausatz gekauft, wir haben ein Lichtpult als Bausatz gekauft. Unsere Lautsprecheranlage von Electrovoice war aber ein Bausatzsystem, das heißt, die Hörner haben wir gekauft, aber die Holzgehäuse haben wir selber gebaut. Wir haben selber so ein Mischpult auch mal auseinandernehmen müssen, weil es halt einfach kaputt war und dann selber ein neues Netzteil einbauen müssen. Das sind Dinge, die heute eine Fachkraftveranstaltungstechnik gar nicht mehr erleben kann. Wir haben selber wochenendenlang Lastkabel geschraubt und der Meister hat dann drauf geguckt und gesagt, ja, kann man so machen. Und dann wurden die das erste Mal eingesetzt. Alles, was wir benötigten, das gab es nicht bei einem Online-Händler des Vertrauens, egal ob der aus Treppendorf oder aus Köln kommt, sondern wir mussten es selber bauen. Wir mussten es aus England bestellen, wir mussten es aus Elektrotechnik-Bauteilen selber bauen. Wir hatten im ersten Unternehmen eine Lichtsteuerung mit einem Apple II mit Relaiskarten. Also das ist eine ganz andere Welt. Was aber damals schon war und was mich auch bis heute begleitet, irgendwie, ist das Thema zeitliche Abhängigkeiten. Also mein damaliges Team war ganz begeistert, ja, du hast das so organisiert, dass wir drei Veranstaltungen gleichzeitig machen konnten. Und es hat trotzdem alles gepasst. Und das war für mich mit das Wichtigste, dass wir diese zeitlichen Abläufe hinbekommen. Dass wir wirklich pünktlich da waren, dass der Kunde glücklich war und dass wir die Veranstaltung hinbekommen haben, auch mit Parallelitäten und komplexen Gedanken, Organisationen, die man sich dazu machen muss, schon in den 90ern. Und ja, das sind so die Anfänge aus den 90ern. Und ich habe aber auch damals schon tatsächlich lange bevor viele andere das getan haben, glaube ich, so Dinge wie eine CAD-Zeichnung gemacht. Also eine CAD-Lichtplan mal in CAD gezeichnet. Ich war halt aus meinen Teenager-Tagen ein kleiner Computerfreak, hatte mit 7 meinen ersten Computer, was damals in den 70ern wirklich...
Was war das für ein System?
ZX81.
Ah ja, okay.
Das war, ne, ich habe damals schon Assembler programmiert. Also mich hat die technische Seite schon auch super interessiert, aber es wäre mir zu langweilig und zu wenig gewesen, nur noch IT zu machen. Und das ist auch so ein Punkt, der mich jetzt heute bei den ganzen Dingen, die wir heute machen, wenn ich VJ mache und mit Resolume arbeiten muss, wenn ich ein Streaming-System aufsetzen muss, wenn ich eine Streaming-Plattform zertifizieren oder spezifizieren muss, dann helfen mir all diese parallelen Wissensaufbau und sich in Themen einarbeiten, helfen mir jetzt auf eine Art und Weise, kommt das alles zusammen, die ich vor 30 Jahren nicht hätte ahnen können. Aber wenn man die Rückschau hat, dann sieht man, das passt genau aufeinander. Und du bist genau am richtigen Ort mit diesen Dingen, die du eher zufällig dir zusammengestückelt hast.
Und es kommt bei dir ja auch, so wie ich dich kennengelernt habe und als auch gegenübersitzen habe, natürlich auch dieser unglaublich breite Ansatz an. Du hast es gerade ja schon gesagt, du bist nicht der Frickler, den es jetzt nur interessiert, in der siebten Ebene jetzt in die und die Geschichte technisch reinzugehen. Die ist ja auch wahnsinnig wichtig, wie es dann aussieht und wie es auch wirkt. Also letzten Endes, du führst auch selber Regie zum Beispiel. Da kommen wir, glaube ich, dann später bei JKR auch eher noch dazu. Und das macht das natürlich einen wahnsinnig wertvollen Ansatz, weil du weißt, was man braucht, aber du achtest auch drauf, wie es später ankommt.
Mein Wahlspruch dazu ist, was braucht die Veranstaltung? Mhm. Also ich bringe auch meinen Teams bei, das mag sehr ketzerisch klingen, für mich ist nicht die erste Priorität, was der Kunde möchte. Mhm. Was der Kunde möchte, ist ein Teil des Ganzen. Mhm. Was der Lichtdesigner möchte, was der Gestalter vom Messestand möchte, das sind alles Teile. Aber die Metafrage, die oben drüber steht, ist, was braucht das Projekt, damit das Projekt glücklich ist? Weil wenn das Projekt glücklich ist, haben alle anderen, die als neudeutsches Wort Stakeholder, aber als Menschen, die eben entsprechend mit dieser Veranstaltung, mit diesem Messestand in irgendeiner Form interagieren, sind dann auch glücklich. Oder sie können zumindest interagieren in einer Form, die es ihnen nicht unnötig schwer macht. Das kann man nicht bis in jede Kleinigkeit immer durchsetzen. Aber wenn man mit diesem, auch so ein neudeutsches Wort Mindset, mit diesem Gedankengang zumindest versucht, auf die Veranstaltung zu gucken und auf alle, die mit ihren Interessen eben entsprechend auf dich einstürmen, dann kann man zumindest für mich ein besser Kompromisse finden. Weil ich glaube, unser gemeinsamer Job ist vor allen Dingen Kompromisse finden, und tatsächlich zu schauen, wie ich aus so einem multidimensionalen Schachspiel eben entsprechend nicht meinen König vom Brett geworfen bekomme. Und am Ende zählt, die Veranstaltung hat stattgefunden, alle sind heil wieder zu Hause. Alle, auch der letzte Abbau ist heil wieder zu Hause. Alle haben ihr Geld bekommen. Wir haben Dinge gelernt, Gutes und Schlechtes. Und hoffentlich machen wir die Veranstaltung nächstes Jahr wieder und können aus dem Gelernten was weiterentwickeln. Und das ist eigentlich mein Hauptantrieb. Ich möchte gerne Veranstaltungen über Jahre oder Projekte über Jahre weiterentwickeln. Und das, ich finde so ein One-Off, so ein Firmenjubiläum auch schön und sexy, gar keine Frage. Da kann man mal aus dem Vollen, weil es gibt diesen einen Anlass.
Das 100-Jährige.
Das 100-Jährige, das 50-Jährige, das 40-Jährige, das 25-Jährige. Aber das, was die andere Form von spannend ist, tatsächlich Projekte über 10 Jahre. Ein Projekt auf einer Games Convention mit 250 Quadratmeter zu einem auf der Gamescom in Köln 10 Jahre später mit 4000 Quadratmetern weiterzuentwickeln und mit allen, mit Kunde, mit Agentur, mit Designer, mit Spieleentwicklern, mit allen, die da eben entsprechend sich da reinwerfen und jedes Jahr wieder neu eben entsprechend umsetzen müssen, was das Ziel des Jahres ist, aber trotzdem das weiterzuentwickeln. Das haben wir letztes Jahr gelernt, was funktioniert nicht, auch ehrlich sein, was nicht funktioniert, auch ehrlich zu sich selber sein, was nicht funktioniert. Und dann auch tatsächlich diesen Ansatz auch zu kommunizieren und zu sagen, lass uns das doch anders machen.
Das bedingt natürlich auch, ich sage jetzt aber klassische Auftraggeber, die diese Langfristigkeit überhaupt tragen wollen und können und auch dürfen, die jetzt nicht aus irgendwelchen Compliance-Gründen jedes Jahr alles neu würfeln müssen oder so Und dann gebe ich dir absolut recht, das ist ein fantastischer Moment, wenn du wirklich immer wieder, also ich habe das auch total geliebt, wenn ein Projekt eigentlich rund ums Jahr läuft, aber dann einmal stattfindet. Das ist ja zum Beispiel bei der Gamescom so. Also man geht auseinander und weiß einfach, alle diese Puzzleteile, du hast es gerade wunderschön beschrieben, also der letzte Abbau hat gut funktioniert, es ist alles bezahlt worden, das Ganze ist gut abgewickelt worden, aber jetzt kann man diese Puzzleteile auch wieder neu für das nächste Bild verwenden und das entwickelt sich weiter. Das ist unglaublich wertvoll. Die Gamescom, die Games Convention, wie oft warst du in Leipzig auf der Games Convention?
Von 2002 an.
Oh, okay.
Jedes Jahr. Mit Eidos, mit Sega, dann im letzten Jahr eben entsprechend mit Activision Blizzard.
Das heißt, du hast einmal Activision Blizzard dort gemacht und bist dann mit denen umgezogen nach Köln.
Genau.
Wow, wow. Ich überlege jetzt gerade, ich glaube, mir ist es noch zu früh, um jetzt auf die Gamescom abzubiegen. Das war jetzt ein kurzer, wir machen jetzt einen Cliffhanger.
Ja.
Thema Gamescom kommt gleich noch, weil ich habe dich jetzt ja gerade zurückgeworfen. Du hast gesagt, 2000 bist du in die Festanstellung. Du hast dann natürlich dich so weiterentwickelt, dass du wusstest, irgendwann hast du diesen eigenen Traum, diese eigene Vision, dein eigenes Baby an den Start zu bringen. Von mir aus können wir da jetzt hinspringen. Also 2016, ist das richtig? Da hast du mit JKR...
Mit JKR habe ich 2016 gestartet. Mhm. Zum ersten Mal wirklich eine konkrete Vision geschrieben habe ich im Januar 2010. Mhm. Da gab es einen konkreten Anlass, wo es die Überlegung gab, zum ersten Mal nach 10 Jahren, ob ich das Unternehmen wechsle, ob ich was Neues anfange. Und da habe ich tatsächlich mich hingesetzt und eine Vision geschrieben. Mhm. Und diese erste Vision habe ich jetzt tatsächlich letztens bei unserem Teamcoaching auch meinen jetzt aktuellen Mitarbeitern gezeigt. Und die waren, erstens war ich selber verblüfft. Zweitens waren die sehr verblüfft, weil alles, was da drin stand, machen wir heute.
Na, Wahnsinn. So, wir sitzen hier neben einer Kaffeemaschine, die gerade in den Selbstreinigungsmodus geht. Früher habe ich gesagt, das schneiden wir später raus. Das schneiden wir gar nicht raus. Das zeigt, das Ganze ist hier nicht ChatGPT, sondern das ist wirklich zwei echte Menschen im echten Raum. Täglich das Milchsystem reinigen, ja. Da denkt man auch nicht dran, dass man die Kaffeemaschine irgendwie stillstellen könnte.
Ich hatte vorhin den kurzen Impuls und dachte mir aber, wahrscheinlich nicht in der Stunde, oder?
Nee, jetzt. Aber ich glaube, sie ist schon wieder gleich ganz gut dabei. Also du hast das 2010er Konzept gefunden, dir durchgelesen und jetzt kürzlich mit deinen aktuellen Leuten durchgegangen.
Genau, also sowas vergisst man nicht, weil man sich die Arbeit tatsächlich mal macht irgendwie und das wirklich ausarbeitet. Und wirklich auch in so einer Phase war, wo man wirklich ja, sehr intensiv darüber nachgedacht hat, wo soll es hingehen? Mache ich noch einen Veranstaltungsmeister? Will ich mehr Richtung Technik und Sicherheit? Gehe ich nur Richtung kaufmännisch? Gehe ich nur Richtung Verkauf? Nur Richtung Marketing vielleicht? Und, oder nur Richtung Lichtdesign, Setdesign und lass die anderen Bereiche andere machen? Und da habe ich dieses Konzept geschrieben, gab halt einen konkreten Anlass und mein damaliger Arbeitgeber hat dann aber tatsächlich dann auch so darauf reagiert, dass gesagt wurde, ja, dieses Konzept ist zu groß, das können wir hier im Unternehmen so nicht abbilden. Mhm. Und ich bin dann auch erstmal da geblieben. Mhm. Und 2012 habe ich dann die Ausgründung einer Schweizer Eventagentur mit einer deutschen Filiale als Teilhaber mitgegründet und war da bis 2015 Geschäftsführer und Teilhaber. Ende 2015 habe ich für mich nochmal meine persönliche, gesundheitliche und auch Arbeitssituation neu bewertet und tatsächlich die Chance genutzt, neu anzufangen. Das war ein guter Break, was das Thema Gesundheit angeht. Ich habe halt im Folgejahr deutlich 25 Kilo abgenommen, was für mich ein langjähriges Ziel war. Ich habe meinen Stresslevel ein Stück weit runtergefahren. Das klingt ein bisschen seltsam, wenn man sagt, man gründet ein neues Unternehmen und der Stresslevel geht runter. Aber
Das klingt vor allem auch gut. Also.
Ich habe für mich sortiert, was mir gut tut und was auch den Projekten gut tut und welche Faktoren den Projekten und mir persönlich nicht gut tun. Und am Ende, denke ich, ist für alle die Situation so, wie sie jetzt ist, auch besser. Mhm. Und habe dann im Januar 2016 JKA Events gegründet. Und ja, wir haben direkt im ersten Jahr sehr, sehr spannende Projekte gehabt. Tatsächlich habe ich im ersten Jahr, die ersten drei Projekte waren eine Veranstaltung in Nigeria mit einem sehr großen Vorbereitungsthema, eine Veranstaltung in Dubai mit einem sehr großen Vorbereitungsthema und eine komplette Messeveranstaltung im Mai 2016.
Und wenn ich fragen kann, was hast du in Nigeria gemacht?
Das war ein internationaler Konzern, der seine entsprechenden afrikanischen Vertriebler eben entsprechend zusammengeholt hat. Mhm. Also ein klassisches Konferenzmeeting über zwei Tage, Abendveranstaltung in einem Hotel. Mhm. Aber mit sehr starken Eindrücken, also wirklich persönlich sehr, sehr starken Eindrücken, wenn man zum ersten Mal dann auch diesen kompletten Sinneseinfluss Afrika, Wechsel zwischen Business, Hotel und Straße zur nächsten Location und von Geruch über Wärme, über den ständigen Eindruck, was ist sicher oder was ist nicht sicher hier gerade. Und das ist tatsächlich eine ganz starker Eindruck gewesen für mich in einer Art und Weise, der mich auch tatsächlich nochmal meine Eindrücke, was ist wichtig und was ist wirklich wichtig und was ist ein Drama oder kein Drama, nochmal neu hat bewerten lassen. Weil ich glaube, dass wir hier so in einer Blase der Glückseligen leben, egal wo wir auf der wirtschaftlichen Leiter innerhalb des deutschen Gesellschaftssystems uns befinden, das kann man erst nur nachvollziehen, wenn man irgendwo war, gereist ist und vor allen Dingen, das ist halt meine Erfahrung auch aus den anderen Projekten dann auch aus der Expo, wenn man irgendwo in einem Land mal gelebt hat und gearbeitet hat und mit normalen Menschen, vielleicht auch eben nicht in einem Hotel, sondern in einer Wohnung, wie normale Menschen in diesem Land halt dementsprechend leben. Und selbst da ist man ja super privilegiert und super sicher und hat viel mehr Geld mit und viel mehr Sicherheit als jeder, der da rechts und links von dir lebt. Und das waren ganz starke Eindrücke der letzten 7 Jahre, die ich mir in Stresssituationen oder Situationen, wo andere sagen, so jetzt ist Riesendesaster oder Stress, auch nochmal so zurück nach vorne holen kann und sagen kann, okay, was ist jetzt hier passiert? Retten wir gerade Menschenleben? Sorgen wir gerade dafür, dass die Lebensmittelversorgung für Tausende von Menschen funktioniert? Nein, wir machen eine Veranstaltung. Das Größte, was uns passieren kann, ist, dass alle ihre Informationen, die sie bekommen haben, mitbekommen, dass sie das Gefühl erlebt haben oder zumindest die Möglichkeit hatten, das Gefühl zu erleben, was sie hätten erleben sollen, dass alle safe wieder zu Hause sind und ja, finde ich auch ganz wichtig, dass alle ihr Geld bekommen haben und für ihre Arbeit ordentlich entlohnt worden sind.
Ich höre das total gerne, weil letzten Endes, es gibt ja in jedem Bereich, aber ich finde auch gerade im Eventbereich gerade, viele Leute, die so dieses geht nicht, gibt's nicht oder dieses permanente Ausnahmezustand. Also ich bin permanenter Ausnahmezustand, hat mal ein Kollege gesagt, mit dem ich ein paar Jahre lang relativ viel gemacht habe, bis ich irgendwann für mich dann auch entschieden habe, nein, ich will nicht mit jemandem zusammenarbeiten, dessen Lebenskredo es ist, ständig im Ausnahmezustand zu sein, sondern ich liebe Normalzustände, weil wir alle brauchen Normalzustände. Wir brauchen einfach Normalzustände, um die Akkus wieder voll zu kriegen. Und wenn man dann immer dieses Tschak-Tschak-Tschak-Ding macht, das kann gar nicht funktionieren letzten Endes.
Absolut. Die Frage ist halt eben, wie man sich das holt. Also ich arbeite, glaube ich, sehr, sehr viel, was die Zeiten angeht. Aber das hat für mich eine andere Bewertung, einen anderen Stresslevel, wenn ich eben die Möglichkeit habe, das zu relativieren, für mich in Relation zu setzen. Und auch zu sehen, ist Teil meiner eigenen Kreation und meiner eigenen Gestaltung oder muss ich das jetzt tun, weil ich Angst habe, einen Job zu verlieren oder eine Stellung zu verlieren oder was auch immer zu verlieren? Und der Unterschied zwischen wollen und müssen ist dann, wenn es stressig wird und wenn es viele Stunden werden oder wenn es auch mal ein Wochenende wird oder wenn mal eine private Verabredung in Mitleidenschaft gerät. Ein ganz gewaltiger Faktor, glaube ich. Weil die Bewertung des Stresses zusätzlich obendrauf schlägt. Und das ist auch immer mein Credo, wie ich mit meinem Team oder mit Partnern umgehe, dass ich diese Ansprüche oder dieses Pensum, was manchmal tatsächlich da ist, nicht von anderen verlange, im Sinne von, dass ich sage, das ist mein Anspruch an euch, ihr müsst jetzt, ich muss euch abends um 11 Uhr anrufen und dann müsst ihr sofort eine Antwort haben. Nee. Und ja, ich habe Kunden und Partner, das kann ich hier auch so offen sagen, die um 0.30 Uhr anrufen und gerne eine Antwort hätten. Mhm. Und bis morgens um 7 Uhr gerne ein neues Konzept hätten. Mhm. Oder eine neue Idee oder einen neuen Dienstleister oder eine Lösung für ein Problem. Oder eine Idee, wie man ein politisches Thema umschiffen kann. Und ja, ich gehe dann ans Telefon, aber nicht, weil ich der große Held bin, sondern weil ich es will. Mhm. Weil ich es will. Und es ist meine Entscheidung, es auch dann zu lassen.
Das ist das Wollen und Müssen.
Genau, das ist das Wollen und Müssen. Und ich glaube, das ist halt auch aus meiner Historie begründet. Ich habe mal eine normale Ausbildung gemacht, in Anführungszeichen, Industriekaufmann. Ich habe Wirtschaftswissenschaft studiert. Ich hätte irgendwo in einem Konzern entweder Controlling oder Marketing oder sonst was machen können und dann am Wochenende ein paar Mischpulte aufbauen können oder Mischpult aufbauen können und eine Coverband mixen können.
Geburtstags-DJ. Ja.
Genau, Geburtstags-DJ. Damit bin ich, also tatsächlich ist das damit, wo ich mit gestartet bin. Also meine Historie mit 17 ist, ich bin als Hochzeits-DJ gestartet. Und das ist ja auch so ein Schimpfwort in unserer Branche. Irgendwie, da wird immer ganz schimpflich drauf geguckt, irgendwie von den ganzen professionellen Eventagenturmenschen und professionellen Veranstaltungstechnikern. Aber das muss man auch erstmal gut können.
Hast du ein Foto aus der Zeit? Geh mal in dich. Also das fände ich gnadenlos geil. Also
ja,
dich irgendwo unter so einer Girlande und...
Ja, gibt es. Da gibt es eins. Da gibt es eins mit 90er-Jahre-Band-T-Shirt.
Sehr geil. Wir sind aber bei deiner Ausrichtung als Firma. Wir kamen ja von dem Konzept, was du geschrieben hast. Und was zeichnet euch jetzt aus, was ihr gerade anbietet?
Was uns auszeichnet, ist tatsächlich eine Bandbreite, die es in der Kombination nicht so oft gibt. Vielleicht auch gar nicht ein zweites Mal gibt, das ist immer schwierig, das so zu sagen, aber es gibt halt Leistungsparts, die normalen Eventagentur entsprechen. Darüber hinaus gibt es aber halt tatsächlich erstens das starke Thema technische Planung, Setdesign, Lichtdesign und ganz neu auch in den letzten Jahren hinzugekommen das Thema Content-Produktion, mhm. Interviews, Filme, Drohnen. Eben entsprechend, weil es die perfekte Erweiterung war zum ganzen Streaming-Thema, was ja während Corona einfach unser bestimmendes Thema war. Da war das Thema mit Content-Produktion ja nicht sehr weit. Und wir haben tatsächlich eigene Technik. Mhm. Das aber tatsächlich mit einem ganz bewussten Limit, was Veranstaltungsgröße angeht, was die Ausrichtung angeht. Wir haben uns halt spezialisiert auf das Thema Streaming-Sets, Pop-Up-Studios und das ist auch so die Welt, wo wir im Technikbereich schnell und ja, sehr agil einfach schnell was liefern können und da auch unsere ganzen sehr viele Erfahrungen eben entsprechend mit den Kunden zusammen gewinnen können, die wir dann auf den größeren Veranstaltungen und auf Messeständen wieder benutzen können. Mhm. Und das klassische Geschäft damit, wo ich mit gestartet bin, ist natürlich technische Planung, Ausschreibung, Produktionsleitung, Regie. Das gibt es weiterhin. Das ist natürlich während Corona sehr schwierig gewesen. Und das ist dann hauptsächlich auf das Thema Streaming halt eben entsprechend rübergegangen. Und die Besonderheit ist so ein bisschen, dass wir tatsächlich das Glück haben, nicht in einer Branche verhaftet zu sein. Also wir haben sehr, sehr unterschiedliche Branchen, mit denen wir arbeiten dürfen, für die wir arbeiten dürfen, von dem Thema Handel, von dem Thema Klimaanlagenbau, von dem Thema Immobilien, Städtebau. Also ganz, ganz, ganz unterschiedliche Branchen mit ganz unterschiedlichen Menschen und Erlebniswelten, wie deren Arbeitsalltag und auch deren Empfinden von einer Veranstaltung oder einem Messestand ist. Das alles neben den Themen wie so einer Gamescom. Mhm. Und das ist halt auch wieder so ein bisschen dieses Thema Bandbreite. Weil man kann an dieser Unterschiedlichkeit, gerade auch an der Ungewöhnung, kann man sehr viel über sich selber lernen und versuchen, eben entsprechend das mitzunehmen, wie unterschiedlich die Sichtweisen auf eine und dieselbe Veranstaltung sein können. Mhm. Was ist das richtige Essen, das richtige Catering? Wie muss ich das anfühlen? Wo muss jemand, der hinterher auf der Bühne ist, sitzen? Wie darf der angesprochen werden? Da gibt es so unglaublich viele unterschiedlichste Perspektiven darauf. Und ich glaube, dass uns diese Unterschiedlichkeit halt immer so ein bisschen auch neugierig hält. Das heißt, wir haben tatsächlich auch Lust, diese Bandbreite weiter dementsprechend auszuführen oder auch weiterzuführen. Im Gegensatz, es gibt, glaube ich, eine ganze Menge Unternehmen und auch Freelancer, die zum Beispiel vor 2020 ganz speziell ganz viel Auto gemacht haben, Automobil gemacht haben oder nur Chemie oder nur Maschinenbau oder nur Softwarebranche. Und oder wie wir in unserer alten Agentur, sehr, sehr viel Pharma. Einfach sehr speziell, eine ganz spezielle Branche mit ganz speziellen Spielregeln, Sprachregelungen, Umgehensweisen, Agenturkonstellationen. Und sich da aber halt ganz intensiv reingearbeitet haben und da auch spitze sind, gar keine Frage, auch wenn es nicht meins ist. Aber wir im Team, wir lieben wirklich diese Unterschiedlichkeit, dass wir so eine Polis-Convention haben, wo es um Städtebau geht und auch um soziale Städtebau oder soziale Themen und gleichzeitig um, wie kann man mit Immobilien Geld verdienen. Und das auf einer Veranstaltung. Und das ist halt auch schön, diese gesellschaftlichen Umbrüche, also Thema Wärmepumpen haben wir als Kunden dementsprechend. Also diese Thema oder CO2-Umbau von Stahlwerksproduktion auf das Thema Wasserstoff haben wir auch einen Kunden, den wir zusammen mit einem Partner betreuen dürfen. Also da gibt es ganz viele, viele Themen, die einem gesellschaftlich dann immer begegnen, wo wir schon immer ganz viel auch mitbekommen, wie sich Dinge entwickeln. Und das macht wirklich Spaß.
Es gibt ja dieses schöne neudeutsche Wort Alleinstellungsmerkmal. Und ich finde ja, das ist mir auch schon in der Vorbereitung auf den Termin heute klar geworden. Ich habe mir zu deiner Person überlegt, ob ich andere Führungspersönlichkeiten kenne bei uns in der Branche, die das Ganze so holistisch angehen wie du. Und dabei ist mir nochmal klar geworden, es gibt den klassischen Agenturchef, es kommt oft entweder von der rein kreativen Seite oder kommt von der rein kaufmännischen Seite. Ich habe jetzt kaum einen Agenturchef gesehen, der irgendwie als Technik-Nerd gestartet hat irgendwie, aber es ist eigentlich immer ja so eine Spezialisierung da. Und auch auf den Veranstaltungen ist es ja dann so, du hast eigentlich jemanden, der das Ganze führt. Wenn der selber sehr regieaffin ist, dann wird er derjenige sein, wo dann einfach die Kamerablickwinkel wahnsinnig wichtig sind und das Programm im Mittelpunkt steht oder sowas. Aber jeder, der jetzt bis hierhin zugehört hat, merkt ja, du hast gerade als allererstes mit einem ganz glühenden Blick her gesagt, das ist wahnsinnig wichtig, was die Leute dann essen auf der Veranstaltung. Und dann ist es schon wieder so der Punkt, ein technischer Fachplaner, dem ist das wichtig, was er als Crew-Catering kriegt, aber nicht, was die Leute essen später. Da muss genug Strom da sein für die Küche. Wie schaffst du es bei JKR, dir da die benötigte Manpower, Frauenpower, heute ist Internationaler Frauentag, die internationale Womanpower mit an den Start zu bringen, um diesen holistischen Absatz abzufedern und auszubauen?
Zum Thema Frauenpower, wir sind tatsächlich gleich aufgestellt, 50% männliche und weibliche Mitarbeiterinnen und das und auch, das muss ich auch nochmal so einflechten, eine sehr große Bandbreite von der 22-Jährigen, die eben entsprechend gerade im Studium gerade fertig ist, bei uns ihr Praktikum gemacht hat, bis zu Mitarbeitern, die bei uns als feste Freie mit 60 noch arbeiten und eine ganz andere Erfahrungswelt einbringen, die aber eben entsprechend für manche Veranstaltungen der perfekte Stage-Manager sind und einen ganz anderen Ton treffen als die Mitte-20-jährige Stage-Managerin, die aufgeregt auf den Geschäftsführer oder Stadtoberbürgermeister zukommt. Wie bekommen wir Personal? Ich habe tatsächlich, wir wollten ausbilden, wir haben niemanden gefunden. Und der Weg, den ich für mich gefunden habe, ist, wir schauen immer nach Praktikantinnen und Praktikanten. Nicht, um sie auszunutzen, sondern tatsächlich, um miteinander zu wachsen. Und das hat jetzt tatsächlich sehr gut geklappt. Und wir haben eben entsprechend die Entwicklung, dass wir schon 2018 eine Praktikantin auf der Gamescom dabei hatten. Die hat ihr 3-Monats-Studiumspraktikum im Eventmanagement-Studium dementsprechend bei uns gemacht, durfte auf einer Gamescom auf der großen 30-Meter-Bühne mit riesen LED-Wand, durfte sie zweite Stage-Managerin sein, mit so Umbauten von 60 Musikern innerhalb von einer halben Stunde aufbauen, abbauen und so weiter.
Guter Start.
Guter Start. Das volle Programm, das Vollgas, komplett in Englisch gecallt und das wirklich das volle Programm. Und die hat sich jetzt bei uns tatsächlich zu einer ganz großartigen Projektleitern entwickelt. Betreut eine komplette Messeveranstaltung, wo das ganze Jahr über zu tun ist, eben entsprechend inzwischen, was diese ganze Ausstellerbetreuung angeht, alleine. Und hat eben entsprechend jedes Jahr gelernt und wir sind miteinander gewachsen. Und das ist eigentlich so mein Ansatz. Wie bekommen wir Mitarbeiter? Es gibt darüber natürlich hinaus, was das Thema Freiberufler angeht, ist es für mich halt immer sehr wichtig, Kontakte zu halten zu vielen Kollegen, die man aus den letzten 25, 30 Jahren kennengelernt hat, so wie wir auch in Kontakt bleiben. Und auch immer wieder bei Produktionen zu schauen, mit wem macht das denn Sinn? Und das ist nicht unbedingt immer vielleicht der Mega-Crack, aber das ist jemand, der im Team funktioniert. Und ja, das Menschen kennenlernen, schauen, dass eben schnell ein Team erwächst. Das ist ja unsere tägliche Aufgabe. Deine, meine, eben entsprechend als Produktionsleiter, als Ablaufregisseur, in Doppelverantwortung, als Projektmanager. Du hast immer wieder die Herausforderung, dass du ganz schnell ganz viele neue Menschen hast, die zusammen funktionieren sollen wie ein Uhrwerk. Und kannst das auch nicht mit Order de Mufti einfach verkünden und dann einfach mal eben ein Zahnrad austauschen. Man muss auch manchmal damit leben, dass ein Zahnrad langsamer läuft. Aber es ist trotzdem vielleicht das richtige Zahnrad an der Stelle.
Da finde ich ja unglaublich wichtig, auch so Richtung Nachwuchs, die eine oder andere Diva braucht es, die ist immer wichtig, finde ich. Also das kann dann wirklich der totale Visionär sein, der einfach da eine Schlagzahl vorgibt und eine Richtung vorgibt und irgendwo auch den Druck aufbaut. Aber ich finde immer, man kann allen Leuten, die versuchen, hier reinzukommen, sagen, es werden viele Leute wirklich nicht gebucht, weil sie genau die und die Abschlüsse haben oder genau die und die Zertifikate in der Tasche oder was auch immer, sondern weil man einfach weiß, das macht auch einfach Laune. Das kann gut funktionieren und da passt das. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und das muss man auch mit reinbringen, finde ich, dass man nicht nur darauf achtet, was kann man, sondern auch, wie macht man es und wie ist man.
Und wie macht man es zusammen? Und findet man Lösung oder findet man Probleme? Man findet auf jeder Veranstaltung, wenn man will, also gerade in der Technik, findet man genug Probleme.
Ohne Ende Probleme.
Hier ist nicht die richtige Firmware drauf, da hätte nochmal irgendwie, und an die Lampe können wir auch nochmal dran gehen und da können wir irgendwie nochmal messen. Aber die Frage ist, ja, können wir jetzt pünktlich proben oder nicht? Wartet mein Kunde jetzt gerade noch eine halbe Stunde, weil du nochmal die letzten 3% aus deinem Soundsystem rausprügeln möchtest oder da nochmal was einleuchten müsstest, oder gehen wir den Kompromiss ein, dass wir jetzt so proben und ja, ziehen dann vielleicht hinterher nochmal eine Stunde nach und sagen auch, 90% reicht auch, aber die 90% kommen auf den Punkt, auf die Sekunde, auf den Call, und wenn wir plötzlich irgendwie eine Situation haben, dass sich was verändert, weil der eine wichtige A-Promi kommt nicht, aber es kommt jetzt irgendein anderer und wir müssen nochmal die Bauchbinde ändern. Und ja, das ist in den letzten 5 Minuten vorher. Wir müssen jetzt nochmal an die Bauchbinde.
Dann solltest du die Energie dafür haben und nicht noch dran sein, das alles total zu optimieren. Ja.
Genau, und dann hilft uns keine Diskussion darüber, dass das jetzt nicht die, dass das nicht die richtige Zeit ist und dass das nicht der richtige Weg ist, sondern so wie ich als Techniker mal gelernt habe, wie man mit Regisseuren umgeht und wo man denen dann den Rücken frei hält oder einem Projektleiter den Rücken frei hält und eine Lösung findet, so ist das mit guten Crews dann umgekehrt heute, wenn ich dieses Sprachrohr Richtung Kunde und Richtung Protagonisten auf der Bühne bin. Und dann habe ich Menschen in meinem Hintergrund, die mir nicht alles erzählen und mich nicht alles fragen, aber schon wissen, wie es zusammen funktioniert. Das ist der Idealfall. Den gibt es halt nicht immer, und den gibt es auch gerade dadurch, dass wir so viele gute Menschen verloren haben aus der Branche, aus unterschiedlichsten Gründen. Und dass sehr, sehr viele junge Menschen nachgekommen sind, die gar nicht schlechter sind, sind alles Menschen, die aber tatsächlich nochmal mit einem anderen Blick darauf gehen, auf die Branche, und auch einem anderen Blick aufs gesamte Leben. Und ich finde, auch damit kann man umgehen. Man muss sich dann auch, ich sag mal, in unserem Alter, jenseits der 50, muss man sich auch darauf einlassen, dass man sich damit beschäftigt, was ist denen wichtig und wie kommen wir trotzdem gemeinsam zum Ziel.
Ich schätze dich da aber auch so ein, und das würde ich für mich selber auch immer sagen, ich war noch nie so ein früher war alles besser Vertreter. Wir sind ja so ein bisschen so gestartet vorhin mit den 90ern und was auch immer, aber ich glaube auch einfach, weil es unsere Historie ist und die, es gibt auch ganz andere Wege letzten Endes. Und ich habe ja selber 2 Kinder, mein Sohn hat mich ja inzwischen sehr stark beerbt und ist als Eventkaufmann unterwegs, auch sehr, sehr erfolgreich, macht sehr vergleichbare Geschichten, wie ich sie früher gemacht habe. Und da finde ich das total wertvoll, dass einfach jetzt diese nächste Generation, die ist ja auch näher an dem, was sie selber erleben wollen. Wir sind da ja auch andere Sachen noch gewohnt, und dann kann das auch wieder damit einfließen. Also das ist super, super wichtig, da einfach immer wieder die Fenster aufzulassen und frischen Wind reinzulassen.
Ja, absolut. Und ich glaube, dass unsere 90er-Generation ja auch genug Hypothek der Branche mitgegeben hat. Wir hatten viel zu viel Spaß daran, was wir getan haben. Wir haben uns viel zu schlecht bezahlen lassen. Wir haben uns viel zu schlechte Arbeitsbedingungen von dem System Veranstaltungsbranche damals zu der Zeit aufdrängen lassen. Egal ob auf einer Tournee, wo man LKW gefahren ist und noch auf- und abgebaut hat und im Truck noch geschlafen hat eine Woche lang. Und dann gab es 3 Clubs hintereinander, wo es keine Dusche gab und solche Dinge. Da ist schon damals eine Menge passiert, den sich heute Menschen in der Branche nicht mehr oder hoffentlich jedenfalls nicht mehr aussetzen müssen. Und das ist gut. Und deswegen, ich bin der Letzte, der sagt, damals war alles gut. Wir können nur glücklich sein, dass es damals kein Social Media gab. Und dass nicht jede Veranstaltung fotografiert worden ist, nicht jedes Vorkommnis fotografiert worden ist. Und dass wir alle gesund heutzutage noch in der Branche arbeiten.
Ja. Also ich will mal abschließen. Ich hatte ja gerade gefragt, wie du das praktisch streust, wie du das weiterkriegst in dein Team. Ich verstehe es auch einfach so, letzten Endes, du lebst das ja vor. Also ich denke, du bist einfach natürlich ja auch für deine Leute, für das Umfeld, für eure Produktionen ja auch eigentlich, glaube ich, der Vorturner, der dann im Endeffekt den anderen auch klar macht, hey, Scheuklappen will ich hier nicht. Sehe das Ganze ganz und kann man das so sagen?
Das kann man so sagen. Ich verwehre mich immer des Begriffes einer von meinen Mitarbeitern sagte gestern noch, ja, hallo Chef. Ich nix Chef, ich Trainer höchstens. Mhm. Und wir sind gerade halt auch dabei, tatsächlich sowas wie eine Führungsebene einzuführen, sodass eben entsprechend es Mitarbeiter gibt, die tatsächlich einen Teil meiner Führungsverantwortung und eben entsprechend auch ein Teil dieses Anlernens und wie soll sich die Veranstaltung anfühlen und wie sind unsere Prozesse, dass das halt eben entsprechend in die nächste Generation geführt wird. Mhm. Weil da geht es nicht nur um Wachstum im ganz klassischen Unternehmersinn, sondern da geht es auch tatsächlich darum, dass ich ein Unternehmen schaffen möchte und diese Vision schaffen möchte, die halt auch im besten Fall mich überdauert. Mhm. Und das ist so ein Prozess, den ich jetzt da seit so während Corona tatsächlich für mich als Vision entdeckt habe. Und so ähnlich wie damals 2010 ich diese Vision geschrieben habe, habe ich quasi jetzt eine Vision für die nächsten 15 Jahre geschrieben. Und wow. möchte damit halt eben entsprechend auch einen Platz schaffen, der mich überdauert. Ob das bei den ganzen schnelllebigen Dingen was wird oder nicht, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber man geht tatsächlich, für mich jedenfalls, mit einem anderen täglichen Anspruch an sich selber und an das, was man tut oder entscheidet, daran, wenn man denkt, es geht nicht nur um die nächsten 12 Monate.
Da möchte ich unbedingt die Folge hier vom Erntehelfer empfehlen von Michael Pelzer und Andi Krischer. Der Michael Pelzer hat sehr, sehr früh, und das habe ich auch klassisch im Crew Catering von ihm erfahren, seine Nachfolgeregelung etabliert. Und das erzählen die beiden sehr gut in dieser Folge, was ja auch wahnsinnig wichtig ist. Weil wir haben das jetzt irgendwann vor 1,5, 2 Jahren erlebt, wie eine Bundeskanzlerin nach 16 Jahren völlig planlos gesagt hat, ich gehe dann mal irgendwie. Und so ist es ja in vielen Unternehmern auch leider.
Ja. Ja, und wir sind ja auch viele eigentlich Familienunternehmer letzten Endes. Und das ist halt nochmal ein ganz anderer Gesichtspunkt und auch ein ganz anderes Leben mit dem Unternehmen, mit der Arbeit, als in einem Konzern zu leben oder mit Kapitalanlegern irgendein Unternehmen zu gründen und irgendein Geschäftsmodell durchzuprügeln. Mir geht es darum, das zu leben, was in der Vision steht, jeden Tag. Das geht nicht jeden Tag. Das ist jeden Tag eine neue Herausforderung. Aber dieses Ziel und diese Vision nicht aus den Augen zu verlieren und dann auch Entscheidungen, wenn sie falsch getroffen worden sind oder nicht zu dieser Vision gepasst haben, eben entsprechend auch so zu bewerten. Mhm.
Ich würde gerne dir die Möglichkeit geben, gegebenenfalls an deine Firma noch eine Info ranzupacken und dann aber auch den Switch machen, weil ich weiß, wir haben noch ein Thema und das finde ich super interessant. Das ist die Zeit, die du im Ausland verbringen konntest auf Produktionen und du hast einfach vorhin schon mal im Vorgespräch angeteasert, so dieser Perspektivenwechsel und das ist was ich gerne noch mal hören möchte, weil das muss man erlebt haben und das ist ganz wertvoll, das von jemandem zu hören, der es erlebt hat. Aber ich will dir jetzt nicht hier den Cut so scharf machen, raus aus deinem aktuellen Status mit der Firma. Wir können kurz verschnaufen und ganz kurz überlegen, was du da noch quasi abschließend zu diesem Kapitel sagen möchtest.
Alles gut. Es ist, glaube ich, alles gesagt. Wir sind halt, wie es so schön in der Bibel stand, wir sind Arbeiter im Weinberg der Veranstaltungsbranche.
Super, super. Nee, weil du hattest es gerade schon so schön zusammengefasst, weil du auch gesagt hast, du hast nochmal dieses Zukunftsszenario dir aufgebaut. Und wenn du das letzten Endes jetzt als Wert etablierst, dann bist du schon viel, viel weiter, als das mancher großer Konzern ist, denke ich mal.
Und ich habe es auch leichter als viele große Konzerne, weil da einfach viel zu viele Menschen mit unterschiedlichsten Interessen und unterschiedlichsten Perspektiven da drauf gehen. Und
Stakeholder, wie man so schön sagt.
Stakeholder, ich habe es ja, genau, diese ganzen Buzzwords, Stakeholder und so weiter.
Ja. Dann lass uns doch mal switchen. Ich glaube, du warst im Rahmen der Expo im arabischen Umfeld in ganz nennenswerten Konstellationen. Magst du dazu ein bisschen was erzählen?
Ja, ich habe tatsächlich an zwei Expo-Projekten teilgenommen, 2017 in Kasachstan und auf insgesamt 9 Monate vor und zurückgebracht und auf der Expo in Dubai über 2 Jahre ein Projekt betreut.
Das sind ja auch alles lupenreine Demokratien. Das ist ja auch schon mal so ein Einstiegskriterium für die Auswahl von solchen Austragungsländern.
Anscheinend. Und es ist tatsächlich eine ganz seltsame Mischsituation, dass man halt, egal ob es eine Expo ist oder eine WM oder auch andere Großveranstaltungen, dass das halt so schwierig geworden ist, das in demokratischen Ländern zu einem gesellschaftlichen Konsens durchzuführen. Also ich habe bei uns im Ruhrgebiet habe ich mit dem Thema Sport und für das Land NRW, für das Thema Sportler des Jahres seit vielen Jahren zu tun. Und da gibt es ja seit zig Jahren die Vision, eine Olympiade im Ruhrgebiet zu machen. Und ich habe das jetzt so oft scheitern sehen, oder auch München, ich habe das so oft scheitern sehen, weil der gesellschaftliche Konsens anscheinend in demokratischen Staaten es wirklich schwierig macht, solche Großprojekte mit all ihren Folgen und all ihren raumgreifenden Veränderungen durchzuführen. Mhm. Und ja, das ist halt, also wenn man sich das in Kasachstan anguckt, ja, ist auch eine Öl- und Gasnation oder Gasnation vor allen Dingen, oder in Dubai, das sind schon sehr krasse Erlebnisse von dem, was da mal eben investiert wird, an kreativer Leistung auch, dass auch ganz viele große Ansprüche in solche Projekte gelegt werden. Tatsächlich auch, man mag es nicht glauben, das Thema Arbeitsschutz, Nachhaltigkeit spielt tatsächlich eigentlich vordergründig eine sehr große Rolle und tatsächlich innerhalb des Prozesses dann auch eine große Rolle. Mein entscheidender Eindruck ist aber halt der, ich habe in den Jahren von 2000 an öfter Veranstaltungen auch in den USA und in ganz Europa durchführen dürfen, aber tatsächlich ganz klassisch. Man fliegt irgendwo hin, man baut Messestand auf, man ist quasi oder mal eine Woche lang nur in einem Hotel, baut da eine Veranstaltung auf, hat vielleicht noch einen halben Tag hinterher und sieht irgendeine Sehenswürdigkeit, irgendein Landscape, die man sich da anschauen kann in dem jeweiligen Ort und denkt, man war in dem Ort. Und in Kasachstan hatte ich zum ersten Mal wirklich den Eindruck, was das bedeutet, im Ausland nicht nur zu arbeiten und ein Projekt durchzuführen, sondern tatsächlich auch rechts und links neben den Menschen in diesem Land zu leben oder auch mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen aus vielen Ländern zusammen, eben entsprechend zum ersten Mal der Arbeitsimmigrant zu sein. Mhm. Weil ich komme in dein Land, in die UAE oder nach Kasachstan und arbeite da 9 Monate, 12 Monate, 2 Jahre und wohne eben nicht mehr im Hotel, sondern wohne vielleicht auch in einer gated community, aber trotzdem schon irgendwie neben anderen Menschen aus diesem Land oder aus ganz vielen Ländern. Und man bekommt einen ganz anderen Blick auf die Welt, wenn man eben nicht der Anwohner, der Heimatbewohner ist. Mhm. Und man bekommt auf das Thema, wie sich das anfühlt als Immigrant, einen ganz anderen Einblick.
Ich hake immer gerne bei so speziellen Begriffen nach, die vielleicht nicht allen klar sind. Gated Community.
Gated Community heißt, dass ich eine Wohnsiedlung habe, entweder Einzelhäuser oder einen großen Wohnblock, der tatsächlich so beschützt ist, dass ich da nur reinkomme, wenn ich da wirklich gemeldet bin, wenn ich eine Karte habe. Das ist schon fast wie ein Hotel, aber doch nicht. Das heißt, ich gehe zum Supermarkt, aber ich habe irgendwo ein Gate. Und die reale Welt außenrum ist halt weg. Das ist in so Ländern wie Brasilien oder Südafrika tatsächlich der Unterschied, ob ich wie hoch meine Wahrscheinlichkeit ist, an Opfer eines Verbrechens zu werden. Ja. Das ist halt auch eine Entwicklung, die es in den USA gibt, die es vielleicht auch irgendwann mal hier geben wird, man weiß es nicht. Aber selbst in so einer Gated Community bin ich halt tatsächlich mehr an der Gesellschaft dran und ich bekomme einen ganz anderen Eindruck. Und wir haben tatsächlich auch mit Lokalen in Kasachstan einen ganz anderen Eindruck gehabt. Wir haben Menschen kennengelernt, Teamkollegen haben plötzlich Beziehungen mit lokalen Kolleginnen gehabt. Und man hat dann ist zum Beispiel bekocht worden von Einheimischen. Mhm. Wir reden nicht über ein Restaurant, sondern wir reden, da hat die Mama der neuen Freundin des Teamkollegen für uns gekocht. Mhm. Und das sind so Punkte, wo man ganz viel lernt, wo man aber auch solche Dinge halt erfährt. Jemand, der im südostasiatischen Bereich ein Studium gemacht hat, Ingenieurstudium, hochintelligent, der fliegt in ein anderes Land, um am Empfang in einem Hotel zu arbeiten, weil er da mehr verdient als Ingenieur in seinem Heimatland und obwohl er ein Großkonzern eine Großproduktion hat. Das sind alles Dinge, die man so intellektuell weiß hier in Deutschland und wie das funktioniert mit erster, zweiter, dritter Welt.
Gemeinsam am Tisch mit Besteck in der Hand fühlt sich das anders an.
Gemeinsam mit Besteck beim Essen fühlt sich das anders an. Gemeinsam Probleme lösen, gemeinsam Freundschaften entwickeln, gemeinsam emotionale Dinge austauschen, ist eine ganz andere Erfahrungswelt. Und das ist was ich absolut nicht missen will, bei allen Herausforderungen, die dementsprechend solche Expo-Projekte oder solche Großprojekte im Ausland haben. Sie dauern immer länger, sie sind immer anders, verlaufen immer anders, als man denkt. Am Ende zählt auch da nur, die Veranstaltung hat stattgefunden. Alle, für die wir Verantwortung haben, sind heil wieder nach Hause gekommen. Das ist und bleibt das Ziel. Und da kann ich mich glücklich schätzen, dass das so war. Und man hat sehr viel gelernt. Und das hat mich auch persönlich viel mehr bereichert als das Thema, wie viel Umsatz machen wir oder welches Projekt machen wir nächstes Jahr, diese Erfahrungen zu haben und mit diesen Erfahrungen durchs Leben zu gehen.
Schön, schön. Jetzt ist ja dieses Expo-Umfeld auch fast schon familiär. Werdet ihr, wirst du Richtung Osaka, Japan, da ist ein Kopfschütteln mir gegenüber?
Nee. Nein. Also das passt in das aktuelle, in die aktuelle Aufgestelltheit des Unternehmens nicht mehr. Das ging zu Zeiten, wo ich tatsächlich wie 2017 ohne Mitarbeiter noch unterwegs war oder nur mit freiberuflichen Partnern meine Projekte organisiert habe. Ich bin jetzt so weit in diese Organisation des Unternehmens eingebunden, dass ich solche Expat-Projekte nicht mehr darstellen kann. Und wir haben auch als Unternehmen eine etwas andere Ausrichtung an der Stelle. Ich will nicht sagen, wenn das richtige Projekt kommt, dass ich da Nein sagen würde zu, aber ich sehe es aktuell nicht.
Es gibt ja, ich habe das schon ganz vergessen, die Pandemie macht wirklich die Birne löchrig. Es gibt ja auch Companies, George P. Johnson und wie sie alle heißen, die ja dann tatsächlich global überall ihre Offices haben, um dann ja auch so Teams zusammenzustellen und da irgendwie zu interagieren. Na gut, aber das ist natürlich auch nochmal anderes Umfeld.
Das ist ein anderes Umfeld und dazu gehört auch, ich habe Freunde, Freundinnen, die eben entsprechend da in dem Umfeld tätig sind, die eben entsprechend als Freelancer auch die Beweglichkeit haben, zu sagen, ich arbeite jetzt die nächsten 9 Monate auf dem Projekt, für die Agentur, auf das Großprojekt und bin dann das nächste Jahr dann da und bin dann das nächste Jahr da. Das, was ich ja vorhin auch schon mal sagte, diese Weiterentwicklung von Projekten, Aufbau einer Firma, eines Unternehmens mit ERP-Systemen, mit CRM-Systemen, mit einem Warenverwaltungssystem. Da kann ich mir, kann ich es leider nicht anders sagen, da kann ich mir diese Abenteuer persönlich auch nicht mehr leisten.
Damit wir noch ein bisschen Futter in die Shownotes kriegen, würde ich da sehr, sehr gerne Links reinnehmen zu Zeitrafferaufnahmen. Wer mit dir im Social-Media-Bereich verlinkt ist, profitiert total davon, dass du dir da die Zeit nimmst, immer wieder sehr gut gemachte Zeitrafferaufnahmen reinzustellen. Und ich empfehle einfach auch jedem, der vielleicht gerade so die ersten Schritte macht in der Veranstaltungsbranche, sich das mal anzuschauen, weil es gibt ein ganz geiles Feature, das nennt sich Pausentaste. Und wenn man nämlich einfach mal zwischendurch die Pausentaste drückt und sich überlegt, was habe ich denn da jetzt gesehen die letzten 3 Sekunden oder vielleicht auch nochmal zurückgeht und wieder hingeht und sowas, dann hat man wirklich eine Möglichkeit, recht komplexe Geschichten einfach sich vorspielen zu lassen. Du schneidest die Sachen selber und das ist ja auch so ein bisschen so ein Steckenpferd, oder?
Neben Fotos ist das tatsächlich ein Steckenpferd, was mich auch schon lange begleitet, das Thema Zeitraffer, weil, ja, du hast es richtig gesagt, die Komplexität der verschiedenen Gewerke wird da halt einfach sehr schön deutlich. Mhm. Und ich liebe es einfach, das eben entsprechend in all seiner Komplexität so erfahrbar zu machen, so kompakt erfahrbar zu machen. Also wir haben eine Veranstaltung für den ADAC zum Beispiel im Januar gemacht, in der Westfalenhalle, wo zig LKW voll Erde in die Halle gekippt werden, damit man eben entsprechend da Supercross in der Halle fahren kann. So, und das heißt, alles, was in der Decke hängt, LED, Beschallung, Licht, Laser, alles, was in der Decke hängt, muss komplett fertig gecheckt in der Decke sein, bevor der erste LKW da reinfährt, bevor dann die Schutzschicht eingebaut wird, bevor der ganze Lehm da eingeworfen wird, bevor der Streckenbauer dann seine Sprungrampen aus Leiermaterial baut, bevor die Werbematerialien eingebaut werden, bevor wir mit der zweiten Bauphase beginnen und so weiter. Schon ein hochkomplexes Ding, weil so viele Menschen, Gewerke daran beteiligt sind, dass das nahtlos ineinander greift. Und was halt auch in den letzten Jahren ja immer kompakter wird, sind diese Auf- und Abbauzeiten. Das ist ein Thema, das uns ja alle begleitet. Wo man halt auch dem Kunden mal zeigen kann, guck mal, wo wäre jetzt Zeit gewesen, was wegzulassen? Wo hat sich was ergeben, wo wir irgendwie 2 Tage nichts gemacht haben. Ja, ja. Diese Zeiten sind so viele, ich hätte fast gesagt Jahrzehnte vorbei, wo man halt für eine 3-Tage-Messe vielleicht 2 Monate aufgebaut hat. Bei einer Polis Convention bauen wir diese ganzen Messestände und das komplette Licht und das komplette Rigging und die Bühnen und die Medientechnik innerhalb von mehr oder weniger nur 2,5 Tagen ein.
Wahnsinn.
Und ja. Bevor wir halt eben entsprechend die Kunden begrüßen und sagen, hier ist dein Messestand, da ist deine Grafik, da ist dein Screen. Und ja, das ist ein Teil des Fixierens oder Festhaltens dieser Erlebnisse. Und Zeitraffer finde ich deswegen halt ja sehr interessant und begleitet mich schon lange.
Das ist ja auch eine der schönsten Werte, finde ich, unserer Branche. Dort, wo ich wohne, ist jetzt in den letzten Jahren eine öffentliche Toilette gebaut worden. Ich sage bewusst in den letzten Jahren, weil ich bin heute Morgen jetzt auf dem Weg hierhin dran vorbeigeradelt. Da werden jetzt gerade die Platten verlegt. Das sieht so aus, als ob wahrscheinlich diesen Sommer diese öffentliche Toilette irgendwann mal benutzbar sein wird. Aber du sprichst gerade von 2,5 Tagen, in denen wirklich Wunder vollbracht werden, wo einfach wahnsinnig genau verzahnt Leute irgendwie genau das tun, was man braucht, um das alles einfach hinzukriegen. Und ist das nicht das Faszinierende von dem, was wir so machen? Immer wieder wirklich komplexe Geschichten einfach auf den Punkt gemeinsam umzusetzen?
Absolut. Und ich muss sagen, der erfolgreichste Social-Media-Post, seit ich das Unternehmen vertrete, war ein Foto der leeren Halle Areal Böhler, eben entsprechend kurz bevor wir angefangen haben einzumessen. Sonnenuntergang im Glas hat für meinen sonstigen Social-Media-Auftritt unglaublich viele Views gehabt, unglaublich viele Likes, auch von Menschen, die ich gar nicht kannte und aus der ganzen Branche, von Wettbewerbern, von Menschen, die ich tatsächlich einfach, wo ich gar nicht wusste, wo das herkam, wo ich einfach nur gesagt habe, das ist dieser faszinierende Moment, diese leere Halle und in 2,5 Tagen ist hier alles voll und in einer Woche sind wir hier abends raus und dann glänzt der Boden wieder so und dann geht die Sonne über diese Halle wieder so auf, wieder so unter und hoffentlich haben wir wieder einen schönen Sonnenuntergang.
Ja.
Und wie gesagt, dieses Foto, was einfach ist halt einfach eine sehr schöne Architektur. Aber dieser Moment dieser leeren Halle in all ihrer Schönheit und eben entsprechend das dann in Bewegung bringen als Zeitraffer, das ist was, was mich tatsächlich motiviert, auch mich persönlich motiviert, neben den Eindrücken, neben den persönlichen Begegnungen, weil wir ja in dieser Branche durch diese Schnelllebigkeit ja nichts behalten. Mhm. Also wir bauen keine Häuser, wir bauen keine Autos, wir bauen manchmal mal eine Veranstaltungshalle, aber ja, wenn wir so ein Expo-Pavillon bauen, im Normalfall ist der dann nach 3 oder 6 Monaten
auch wieder weg.
Ja, ja. Also es ist alles noch viel temporärer und diese Zeit ist ja sowieso so schnelllebig. Und umso wichtiger war mir tatsächlich, seit 2000 die ersten Digitalkameras in einer Qualität verfügbar waren, dass sich das lohnte, dass ich sage, ich möchte von jeder Veranstaltung, sei sie noch so klein, sei sie noch so unwichtig, in Anführungszeichen, sein, da auch Fehler zu sehen. Ich möchte von jeder Veranstaltung ein Foto haben. Und ich möchte aus den Fotos, wo ich sehe, oh, da ist die Verkabelung nicht schön oder da hängt das Schild irgendwie schräg, da möchte ich was lernen. Und deswegen halt auch so diese Begeisterung neben dem persönlichen Interesse an Fotos, wo mir halt viel zu wenig Zeit bleibt, um mal in Irland Fotos zu machen oder in der Bretagne Fotos zu machen und schöne Naturaufnahmen zu machen.
Man kann wunderbare Events in Irland und in der Normandie machen, in der Bretagne machen. Also wenn das da draußen gerade jemand hört, der Kontakt zu Jens Krause ist auch in den Shownotes und dann doch mal dahin schicken, samt seinem Team. Jens, ich sag recht herzlichen Dank. Ich denke, das können wir perfekt so stehen lassen im Raum. Und war klasse, dich heute hier als Gast gehabt zu haben.
Danke für deine Einladung. Das hat mich gefreut.
Für heute hat es sich ausgeslappt. Der Erntehelfer ist vorbei und ich freue mich darauf, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.